Institutionen der Osteuropa-Verbände, und zwar über den Petersburger Dialog. Wie der Name schon sagt, ist das allerdings kein Osteuropa-Verband, sondern ein Dialogprozess. Und als erstes will ich etwas über die Entstehung sagen. Der Petersburger Dialog ist 2001 von Bundeskanzler Gerhard Schröder und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf den Weg gebracht worden. Ich bin vom ersten Tag an dabei gewesen in dem Lenkungsausschuss, in dem Deutschen. Und heute wird dieser Prozess, dieser Dialogprozess geleitet von Ronald Profalla, Bahnvorstand und ehemaliger Kanzleramtsminister, und von Viktor Subkov. Der war mal Ministerpräsident, stellvertretender Ministerpräsident, ist Aufsichtsratsvorsitzender von Gazprom auf der russischen Seite. Damals, 2000, 2001, als diese Idee entstand, gab es ein völlig anderes politisches Umfeld. Damals war Wladimir Putin noch ziemlich neu auf der politischen Bühne. Es gab viele Diskussionen, in welche Richtung Russland sich entwickeln würde. Ich will daran erinnern, dass in diesem Jahr am 27. September Wladimir Putin im Deutschen Bundestag eine Rede weitgehend auf Deutsch gehalten hat, die mit Standing Ovations beantwortet wurde. Ich war selber dabei, und in demselben Jahr hat Russland auch ein Angebot gemacht, nach 9/11 zusammen mit Amerika Terrorismus zu bekämpfen. Zur großen Enttäuschung der russischen Politik ist daraus nicht viel geworden. Auf jeden Fall gab es zu dieser Zeit sehr gute Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, und es war die Idee, eine neue Ebene einzuziehen und die Zivilgesellschaften beider Länder stärker in Beziehung zu bringen. Allerdings stand dahinter ein sehr breites Verständnis von Zivilgesellschaft. Darunter wurde eigentlich alles, was nicht staatlich war, verstanden. Also da sollte auch Politik und Mandatsträger dazugehören, Wirtschaftsvertreter, Vertreter von Kultur und Wissenschaft, einschließlich der Hochschulen. Und so ist dann tatsächlich auch die personelle Zusammensetzung der Teilnehmer an dem Petersburger Dialog gewesen. Damals war die Frage der Rolle einer kritischen Zivilgesellschaft, die auch eine oppositionelle Stellung einnimmt, noch nicht gestellt. Und konkret hat das so ausgesehen, dass beide Seiten, also der deutsche Bundeskanzler und der russische Präsident, die Lenkungsausschüsse beider Seiten benannt haben. Die wurden also nicht irgendwie in einem Wahlverfahren ermittelt, sondern die wurden einfach benannt, je 25 Personen. Und es war die Idee, in jedem Jahr ein Jahrestreffen zu veranstalten, und das sollte sich immer danach richten, nach den üblichen deutsch-russischen Regierungskonsultationen, also da auch stattfinden, wo die stattfinden. Und die Idee war dann auch, die Teilnehmer des Petersburger Dialogs immer ihre Ergebnisse dann auch vortragen zu lassen, den entsprechenden Staats- und Regierungschefs bei diesen Konsultationstreffen. Und das war also gerade der russischen Seite besonders wichtig, dass eine solche dann repräsentative Funktion auch wahrgenommen wurde. Es haben sich dann aber Arbeitsgruppen gebildet mit der Zeit, die eine wichtige Rolle im Petersburger Dialog übernommen haben. Aber es ist auch klar gewesen, dass die Politik und die politischen Entwicklungen immer auch starken Einfluss auf die Arbeit des Petersburger Dialogs gekommen haben. Ich besinne mich zum Beispiel an 2004, die Tragödie von Beslan, die wir aufgenommen haben. Dann, ich besinne mich an den 7. Oktober 2006 mit der Ermordung von Anna Politkovskaya. Auch das spielte dann eine prominente Rolle in der Arbeit des Petersburger Dialogs. Und natürlich die Ukraine-Konfliktkrise ab 2014, auch die hatte große Einwirkungen. Schrittweise ist dann mit der Zeit auch der Versuch gemacht worden, das war schwierig, Vertreter der kritischen Zivilgesellschaft auf beiden Seiten stärker mit einzubeziehen in den Petersburger Dialog, aber im Großen und Ganzen hat es wenig Änderungen in der Zusammensetzung der Gremien gegeben, und es ist das Prinzip beachtet worden, jeder sorgt da selber dafür. Es gibt also keine Einwirkung auf irgendwelche Personalentscheidungen auf der anderen Seite. Das hat auch zu öffentlicher Kritik in Deutschland geführt. Es wurde gesagt, das ist sozusagen das Establishment von Zivilgesellschaft, was sich da trifft, mit einem starken Einfluss der Wirtschaft. Es fehlen da die kritischen Stimmen und insgesamt ändert sich wenig. Aber auch die Kritiker haben anerkannt immer, dass es ein wichtiges Dialogforum ist und dass es auch zwei wichtige Kinder gibt. Das eine ist das Koch-Mirschnikow-Forum, eine wichtige Organisation in der Gesundheitspolitik, entstanden aus dem Petersburger Dialog, und auch der deutsch-russische Jugendaustausch ist entstanden, der neue Ansatz davon, aus dem Petersburger Dialog. Jetzt will ich kurz etwas sagen zu dem Petersburger Dialog heute. Natürlich, ich sagte schon, die krisenhafte Entwicklung hat auf die Arbeit eingewirkt. Im Jahr 2014 fiel das Jahrestreffen des Petersburger Dialogs aus, aber Mitte Juli haben wir jetzt den 15. Petersburger Dialog in St. Petersburg durchgeführt. Das Interesse war groß, etwa 300 Teilnehmer. Und die Anbindung an Regierungskonsultationen war und ist im Augenblick nicht mehr möglich, weil diese gar nicht stattfinden. Stattdessen haben wir ein Grußwort von dem russischen Präsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin dort erhalten. Und der Konflikt hat sich niedergeschlagen in den öffentlichen Auftritten im Rahmen dieses Jahrestreffens auf beiden Seiten und besonders auch in der Arbeitsgruppe Politik, wo es sehr kontroverse Diskussionen gegeben hat. In Deutschland hat sich verändert. Wir haben jetzt keinen Lenkungsausschuss mehr, sondern einen Verein, dem im Augenblick nach meiner Information 61 Mitglieder angehören. Viele andere bewerben sich, um dort mitmachen zu dürfen. Und die wichtigste Veränderung ist dabei, dass tatsächlich jetzt mehr NGOs, die sich auch kritisch verhalten gegenüber Politik und gegenüber dem deutsch-russischen Politik, dort vertreten sind. Und ganz wichtig ist auch, dass sich mit der Zeit entwickelt hat, dass ein Schwerpunkt auf den Arbeitsgruppen des Petersburger Dialogs liegt. Die treffen sich nicht nur einmal im Jahr, sondern haben mindestens noch mal in jedem Halbjahr ein eigenes Treffen, manche sogar noch häufiger. Und da liegt ein Schwerpunkt. Ich will mal kurz verlesen, welche 10 Arbeitsgruppen es gibt. Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Bildung und Wissenschaft, Kultur, Medien, Zukunftswerkstatt, Kirchen in Europa, ökologische Modernisierung, Gesundheit. Sie sehen, das ist ein sehr breites Spektrum. Es gibt da jeweils von beiden Seiten einen Koordinator. Und damit das nicht zu abstrakt wird, erzähle ich mal ganz kurz was über die Arbeitsgruppe Zivilgesellschaft. Hier bin ich qua Amt der deutsche Koordinator, weil ich eben Russlandbeauftragter bin. Mein Partner dort ist Michael Fedotow, der Menschenrechtsbeauftragte beim russischen Präsidenten und Vorsitzender des Menschenrechtsrats. Wir pflegen eine sehr intensive und auch vertrauensvolle Zusammenarbeit. Bei dem Treffen, was ich eben genannt habe, im Juli in St. Petersburg, konnten wir erreichen, dass vor dem offiziellen Programm eine dreistündige Begegnung mit Vertretern der Zivilgesellschaft aus St. Petersburg stattgefunden hat, wo natürlich auch die problematische Gesetzgebung in Russland eine wichtige Rolle gespielt hat, was die Rechte von NGOs angeht. Wir haben aber dann auch einen Austausch über aktuelle Probleme auf beiden Seiten geführt. Von deutscher Seite das Flüchtlingsthema, das Thema des Rechtspopulismus, von russischer Seite eben vor allen Dingen das Agentengesetz. Das ist wichtig, weil eben in der Öffentlichkeit jeweils unserer Länder häufig über diese Themen, also zum Beispiel das Thema Flüchtlinge in Russland, nicht so berichtet wird, wie wir uns das wünschen. Deswegen ist dieser Austausch auch sehr aktuell wichtig. Und wir haben uns dann das Thema gesetzt, ein bisschen kompliziert, der Umgang mit dem Erbe von Krieg und totalitärer Vergangenheit in Deutschland und Russland, neue Impulse und Projekte. Da stand so eine Herausforderung im Raum wie die Tatsache, dass bei Erinnerungskultur wir heute immer weniger Zeitzeugen aus der historischen Zeit haben, dass wir eine Arbeit brauchen, die zu Versöhnung und Verständigung führt. Das ist unser beiderseitiges Interesse, dass es vergessene Opfergruppen gibt und dass es auch Strategien gibt, an diese zu erinnern. Ich denke an die Kriegsgefangenen zum Beispiel. Wir haben das deutsche Prinzip der Rückgabe der Namen und der Stolpersteine hier mit unseren russischen Kollegen besprochen. Da war ein sehr großes Interesse und wir haben gemeinsame Projekte definiert, was wir in diesem Bereich machen wollen. Das ist nur ein Beispiel aus einer Arbeitsgruppe. Vielleicht sage ich noch, dass zum Beispiel in der Arbeitsgruppe Kultur im Zentrum stand, die Zerstörung archäologischer Stätten im Nahen Osten. Sie sehen also, da wird nicht nur bilaterale Themen besprochen, sondern auch welche, die aus der aktuellen internationalen Politik kommen. Soweit zum Zustand heute. Jetzt nur noch wenige Sätze Ausblick. Der Petersburger Dialog trägt immer noch so ein bisschen die Gründungskonstellation mit sich. Es gibt eine Fortentwicklung auf deutscher Seite, habe ich gesagt, und wir werden weiter diskutieren mit unseren russischen Partnern, ob das auch vielleicht denkbar ist auf der anderen Seite, aber es gibt keinen Zugriff, sondern das geht nur auf der Ebene des Konsenses. Die Bedeutung dieser Dialogmöglichkeit ist im Augenblick höher als in der Vergangenheit, weil es ja eine ganze Reihe von Plattformen, wo man Dialog machen kann, heute nicht mehr zugänglich sind. Also G8, G7, die Unterbrechung des NATO-Russland-Rats, der erst seit April jetzt wieder angefangen hat zu tagen, die Nichtstattfinden der Regierungskonsultation, das Nichtstattfinden von EU-Russland-Gipfeln, das sind alles Verluste an Dialogmöglichkeiten. Insofern ist der Petersburger Dialog plötzlich einer der wenigen, wo das noch funktioniert. Und wir können sagen, dass besonders in den Arbeitsgruppen ein echter, auch sachlicher Meinungsaustausch und wechselseitige Informationen stattfinden, im Augenblick vielleicht wichtiger als früher. Das Interesse auf beiden Seiten ist groß. Wir haben in Deutschland viele Anfragen, da mitmachen zu dürfen, mehr als sinnvollerweise akzeptiert werden können. Und auf russischer Seite ist der Dialog immer noch sehr attraktiv, auch wegen seines repräsentativen Charakters. Ich bin davon überzeugt, der Petersburger Dialog hat Zukunftspotenzial, aber das wird sich nicht von alleine einstellen, sondern das muss jeden Tag wieder neu erarbeitet werden. Damit beende ich meinen Bericht und bitte um Verständnis, dass ich nicht mehr lange hierbleiben kann, sondern um 12.30 Uhr gehen muss, weil wir im Bundestag ein paar wichtige namentliche Abstimmungen haben. Deswegen werde ich an der Diskussion leider nicht teilnehmen können. Da bitte ich um Ihr Verständnis. Dankeschön.